Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lehrerprotest in Frankreich gegen das neue Schulgesetz. Heute wird landesweit gestreikt. An den Hochschulen in Deutschland wird zwar nicht gestreikt, aber es formiert sich Widerstand. Mehr als 80 Hochschulratsvorsitzende haben einen offenen Brief geschrieben an die gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Sie fordern, dass der Hochschulpakt so schnell wie möglich verlängert wird. Es geht dabei um viel Geld für die Hochschulen, das sie dringend brauchen, um die befristet angestellten Lehrkräfte zu bezahlen. Andernfalls drohen Entlassungen. Dazu gleich mehr. Ich bin Thekla Jahn. Willkommen. Geld ist notwendig, überall, klar, auch bei den Hochschulen, die ja ständig weiter wachsen mit immer mehr Studenten. Per Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD darauf verständigt, dass die Hochschulen in Deutschland dauerhaft mit sogenannten Hochschulpaktmitteln gefördert werden. Im Bundeshaushalt sind für dieses Jahr 1,8 Milliarden Euro eingestellt. Im nächsten Jahr läuft der jetzige Pakt, das ist übrigens der dritte, aus. Und was dann? Genau deshalb haben mehr als 80 Hochschulratsvorsitzende einen Appell formuliert, der sich an die Mitglieder der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder wendet. Das sind die Mitglieder der Wissenschafts- und Finanzministerien. Am Telefon ist jetzt eine der Initiatorinnen des offenen Briefes, Dr. Annette Fuckmann-Hesing, Hochschulratsvorsitzende der Universität Bielefeld. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Einen offenen Brief zu verfassen ist keine Routine. Weshalb haben Sie sich gemeinsam mit über 80 anderen Hochschulratsvorsitzenden dazu entschlossen, ihn abzuschicken? Haben Sie Angst, der Geldhahn wird zugedreht?
Wir haben nicht die Angst, dass der Geldhahn zugedreht wird. Aber wir wissen nicht, wie weit der Geldhahn aufgedreht sein wird in Zukunft. Das ist die entscheidende Frage und wie diese Gelder verteilt werden. Normalerweise wenden wir uns als Hochschulratsvorsitzende ja nicht an die Öffentlichkeit. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dass wir als Vertreter aus Gesellschaft und Wirtschaft unsere Ideen in die Hochschulen mit einbringen können. Aber hier geht es darum, unter welchen Bedingungen die Hochschulen zukünftig arbeiten können. Und da ist es sehr wichtig, dass die gemeinsame Wissenschaftskonferenz ihren eigenen Zeitplan, den sie sich gesteckt hat, auch einhält. Und das heißt, dass sie im Mai sich verständigt, wie viel Geld unter welchen Kriterien verteilt wird und dass dann die Ministerpräsidenten sich mit der Kanzlerin im Juni auf dieses Paket einigen können.
Sie wollen also Planungssicherheit. In Ihrem Brief schreiben Sie, ansonsten drohen Entlassungen. Ist die Not der Hochschulen wirklich so groß, dass sie entlassen müssen, Lehrkräfte?
Na, es ist ja so, dass Sie haben das eben in Ihrer Anmoderation auch gesagt, es auch jetzt schon Mittel, Hochschulpaktmittel gibt, die aber befristet sind. Und dementsprechend sind auch die Stellen, die mit diesen Mitteln geschaffen worden sind, befristete Stellen. Und das heißt, die Mitarbeiter, die auf diesen Stellen sitzen, wissen nicht, wie es zukünftig weitergeht. Und die Hochschulen können diese Verträge natürlich auch nur verlängern, wenn sie wissen, ob sie die Gelder dafür zur Verfügung haben. Also es geht darum, dass die Hochschulen mittel- und langfristige Perspektiven entwickeln können. Es geht darum, dass die Studierenden wissen, auf was sie sich einstellen können. Und es geht darum, dass die Mitarbeitenden und Mitarbeiter das wissen.
Sie haben in Ihrem Brief noch eine andere Drohung versteckt, nämlich dass, falls es nicht genug Mittel gibt, es zu Zulassungsbeschränkungen bereits im nächsten Wintersemester kommen könnte. Das heißt, dann können nicht mehr so viele Menschen studieren in Deutschland.
Ja, man muss ja sehen, dass durch den Hochschulpakt in der Vergangenheit die Zahl der Studierenden erheblich gesteigert werden konnte. Also im Jahr 2018 haben wir rund 900.000 mehr Studierende an den Hochschulen gehabt als im Jahr 2007. Und wie ich schon sagte, es sind ja viele Stellen, befristete Stellen. Und wenn wir keine Perspektive für diese Stellen haben, dann wird es Hochschulen geben, die nicht mehr in dem Maße Studierende aufnehmen können, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Das trifft in ganz extremer Weise die Fachhochschulen, weil viele neue Studienplätze gerade an den Fachhochschulen geschaffen worden sind. Und das wäre natürlich völlig im Gegensatz zu den Bedürfnissen, die wir in Deutschland haben. Wir müssen Fachkräfte haben, wir müssen diese Fachkräfte entsprechend ausbilden. Und es stände auch völlig im Widerspruch zu den wissenschaftspolitischen Anliegen. Deshalb bin ich ja auch sehr optimistisch, dass die politisch Verantwortlichen sich hier über ihre divergierenden Interessen hinweg auf ein gutes Konzept einigen können.
Ein Streitpunkt ist ja auch noch die Dynamisierung der Mittel des Hochschulpaktes. Die Länder sind dafür, die Bundesbildungsministerin Karliczek ist dagegen.
Natürlich muss man das machen. Wir wissen, dass die Anforderungen an die Qualität von Lehre steigen. Also muss man auch entsprechend der Entwicklung der Kosten über die Jahre auch eine entsprechende Dynamisierung der Mittel vornehmen. Wenn das passiert und wenn die Verteilung auch bedarfsgerecht erfolgt, dann haben wir eine gute Zukunft für die Hochschulen. Dann gibt es eine Perspektive und dann können die Hochschulen auch verlässlich planen.
Haben Sie schon Reaktionen auf den offenen Brief erhalten?
Also wir haben den Brief gestern an die gemeinsame Wissenschaftskonferenz geschickt. Da wäre es sicherlich zu früh, schon heute Reaktionen zu erwarten. Aber für uns, aus unserer Sicht der Hochschulräte, ist es entscheidend, dass die Mitglieder dieser Konferenz tatsächlich diesen zeitlichen Druck sehen und darauf entsprechend reagieren.
Sagt Annette Fugmann-Hesing, Hochschulratsvorsitzende der Universität Bielefeld und eine der Mitinitiatorinnen des offenen Briefes an die gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Danke Ihnen. Finanziell gut ausgestattete Unis für gut ausgebildeten Nachwuchs. Wir haben das Plädoyer eben gehört. Auf der Hannover Messe schlägt der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, in dieselbe Kerbe, nur andersherum. Studierende seien schon jetzt nicht ausreichend gewappnet, um mit der rasanten Digitalisierung und immer schnelleren Innovationszyklen mitzuhalten. Eine grundlegende Reform der Ingenieursausbildung sei notwendig. Der VDI hatte Studierende befragt und nur 11% fühlten sich gut auf die Herausforderungen der vernetzten Industrie 4.0 vorbereitet. Gibt es also Reformbedarf? Christine Heffemeyer war für uns auf der Hannover Messe und hat sich bei Unternehmen, Univertretern und Studierenden umgehört.
Am Stand der Uni Karlsruhe treffe ich Lutz Speichermann. Der Doktorand beschäftigt sich mit Nanotechnologie. Einige seiner Kommilitonen haben den Schritt ins Berufsleben schon hinter sich.
Die arbeiten, sagen, sie werden erstmal komplett grundausgebildet neu. Also die sagen halt, die Firmen sagen, ja, ihr könnt schon was, aber das, was wir wollen, müssen wir euch nochmal beibringen.
Zwar hält der Doktorand das Ingenieurstudium für eine solide Grundausbildung, doch dem Direktor des Vereins Deutscher Ingenieure, Ralf Appel, fehlt Entscheidendes. Neuere Forschungsthemen im Lehrplan, beispielsweise digitale Transformation oder künstliche Intelligenz.
Wir haben ja eine Situation, wo die Hochschulen ihre Lehrpläne weitgehend selbstständig entwickeln. Die werden dann zwar akkreditiert, also begutachtet und damit zertifiziert, aber das ist ein relativ langer Prozess. Und wir plädieren dafür, dass man häufiger zum Beispiel in engerer Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft die anpasst, sodass moderne, neue, zukünftige Inhalte schneller in die Curricula eingearbeitet werden.
Nur so könne man auf Dauer mit der globalen Konkurrenz mithalten. Außerdem wünscht sich Ralf Appel weniger Wissens- und mehr Kompetenzvermittlung, um Probleme selbstständig zu lösen.
Dazu haben wir ein Modell entwickelt, das nennen wir das T- oder T-Shape-Modell, wo es im Prinzip darum geht, die richtige Balance zu finden aus Tiefe des Wissens, aber gleichzeitig, das wäre dann sozusagen der horizontale Balken in dem T, wird es darum gehen, dass wir auch interdisziplinäre Elemente einbauen, um die Vernetzung zwischen den verschiedenen Disziplinen, also zum Beispiel mit der Informatik, herzustellen.
Der Präsident der Uni Kiel, Lutz Kipp, kann dieses Argument nur zum Teil nachvollziehen.
Man muss die Möglichkeiten schaffen, dass die Studierenden auch interdisziplinär arbeiten können, aber an den eigentlichen Studiengängen, so ist zumindest unsere Philosophie, die sollten schon disziplinär sein, weil wenn sie diese Expertise nicht haben, können sie auch nicht interdisziplinär arbeiten. Aber wenn sie hinterher in die Arbeitsgruppen gehen und eine Doktorarbeit machen oder sowas, dann wird es wirklich inter- und transdisziplinär und da lernen sie das und dann können sie sich auch auf solchen Messen wie hier, der auf der Hannover Messe präsentieren mit großem Erfolg. Erfolg.
Aus den Antworten der Studierenden in ihrer qualitativen Studie macht VDI-Präsident Ralf Appel ein weiteres Problem aus. Es gebe eine mangelnde Bereitschaft der Professoren, sich auf Zukunftsthemen einzulassen.
Aus der Mischung der Studierendenantworten entwickelt sich schon so ein Gefühl, dass es da durchaus einen Unterschied zwischen den jüngeren und den schon älteren Professoren und Professorinnen gibt, wo im Alter die Bereitschaft, die neuen Dinge zu integrieren, offenbar abnimmt.
Diesen Vorwurf an die Professoren will der Vizepräsident der Universität Karlsruhe, Thomas Hirt, so nicht stehen lassen. Zumindest nicht für seine Uni.
Ich sehe eigentlich, dass bei uns, egal welches Alter jetzt ein Professor oder eine Professorin hat, dass sie sich gerade in Karlsruhe sehr intensiv mit neuen Dingen auch beschäftige. Ich glaube, es ist ja auch attraktiv, dass man sich mit neuen Themen beschäftigt, um auch Forschungsgelder zu bekommen. Eigentlich kann sich das ein Forscher ja gar nicht leisten.
Der Vizepräsident ist im Bereich Innovation auch für den Dialog mit den Unternehmen zuständig. Er verweist auf gemeinsame Projekte wie vorlesungsintegrierte Produktentwicklung, bei der Studierende in Unternehmen an realen Problemlösungen arbeiten.
Wir bekommen jedes Jahr eigentlich gute Feedbacks von unseren Industriepartnern, die sagen, unsere Studierenden sind gut ausgebildet, mit denen können sie was anfangen. Also ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben schon frühzeitig gemacht.
Das sieht Rüdiger Klein auch so. Er ist für das Unternehmen Zeiss auf der Hannover Messe. Sein Studium ist noch nicht lange her.
Gerade in der Anfangsphase hatte ich sehr deutlich immer wieder mal meine Ordner von der Vorlesung wieder rausgezogen und saß damit an meinem Schreibtisch im Geschäft und konnte das konkret anwenden. Aber meiner Erfahrung nach, auch die Kollegen, die ein Uni-Studium gemacht haben, waren gerade im technischen Bereich, also Elektrotechnik und Maschinenbau, eigentlich doch sehr gut vorbereitet und haben viele Inhalte direkt schon mitgebracht, die sie konkret im Arbeitsleben brauchen.
Die Kritik des VDI an der Ingenieursausbildung teilen die wenigsten, die ich auf der Hannover Messe getroffen habe. Allerdings sind sich alle einig, Wirtschaft und Universitäten sollten mehr miteinander reden, um die Studierenden gut auf die sich schnell wandelnden Entwicklungen in der Industrie vorzubereiten.
Es ist wirklich ein Gewinn. Egal in welchem Land wir arbeiten oder je nachdem, wie unser Job gestrickt ist, mit welchen Mitarbeitern wir es bei Großunternehmen in verschiedenen Ländern zu tun haben, mittlerweile können sehr, sehr viele Menschen eine gemeinsame Sprache. Global English ist das Stichwort. Aber, und das ist die Frage, die sich aktuell stellt, sollte es in der Schule deshalb nur noch Englisch als Fremdsprache geben? Sind Latein, Französisch, Spanisch, Italienisch oder vielleicht auch Chinesisch uninteressant? Eine heute an der Uni in Dresden beginnende Tagung beschäftigt sich genau damit und ich habe einen der Initiatoren vorab gesprochen. Jochen Plickert, Juniorprofessor für Didaktik der romanischen Sprachen an der TU Dresden, der selber übrigens 5 Fremdsprachen spricht. Von ihm wollte ich wissen, warum man sich denn in Zeiten, in denen man gut mit Englisch durch die Welt kommt und ansonsten auf Übersetzungs-Apps zurückgreifen kann, überhaupt noch die Mühe machen sollte, andere Fremdsprachen als Englisch zu lernen. Wäre das so schlimm, wenn man es nicht täte?
Ich denke, dass uns da ein großer Reichtum verloren geht, den wir in Europa haben und den wir auch pflegen sollten. Wir haben ja insgesamt circa 90 Sprachen in Europa, die gesprochen werden. Und das ist nun mal der Kontinent, auf dem wir leben. Und ja, man muss in vielen Gegenden nur wenige Kilometer fahren, um in einen anderen Sprachraum zu gelangen. Insofern lohnt sich das durchaus. Dazu kommt aber noch, dass die Sprachen, die in Europa gesprochen werden, also gerade auch die Sprachen, mit denen ich mich beschäftige, zum Beispiel Französisch, Italienisch, Spanisch, gerade Französisch und Spanisch haben ja als Weltsprachen auch eine ganz wichtige Bedeutung. Nach Englisch zugegeben, klar, aber denken Sie beispielsweise an Afrika, da ist Französisch eine sehr wichtige Verkehrssprache.
Okay, aber dennoch, auch in Afrika, die meisten Menschen sprechen Englisch. Welchen Mehrwert bringt es denn da, eine andere Fremdsprache außer Englisch zu sprechen?
Ja, das ist natürlich richtig, aber die Qualität der Verbindung zu einem Menschen, den ich direkt in seiner Muttersprache ansprechen kann, die ist natürlich eine ganz andere, als wenn sich beide dann in oft ganz passablem Englisch inzwischen zugegeben, aber eben doch in einer Fremdsprache unterhalten müssen. Die direkte Verbindung bekommt eine neue Qualität. Ich signalisiere ja auch meinem Gegenüber, ich habe deine Sprache gelernt, ich interessiere mich für deine Welt. Ja, das sind also ganz starke Signale und Sie haben vielleicht selbst schon mal die Erfahrung gemacht, wenn Sie eine Sprache sprechen, die eben nicht Englisch ist und mit einer Person dann in dieser Sprache sprechen können, das schließt buchstäblich die Herzen sofort auf.
Jetzt kann man natürlich einwenden, ich bin jetzt so ein bisschen der Advocatus Diaboli, und sage, ja, es gibt ja Übersetzungsprogramme heutzutage, es gibt Software und da gebe ich dann eine Phrase ein, die ich übersetzen möchte in eine fremde Sprache, also nicht Englisch, sondern in eine andere Sprache und ich habe dann einen relativ passablen Satz und damit kann ich mich ja auch unterhalten.
Das mag sein und das stimmt auch immer mehr, diese Übersetzungsprogramme werden auch immer leistungsfähiger, aber gerade dieser direkte Kontakt zu den Menschen, der ist natürlich nicht möglich, wenn ich da sozusagen eine Prothese zwischenschalten muss. Die rudimentäre Kommunikation ist möglich, aber vieles, was darüber hinausgeht, dann eben nicht.
Das sind gute Argumente für Mehrsprachigkeit. Und genau aus dem Grund hat ja die EU seinerzeit empfohlen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin der EU mindestens 2 Fremdsprachen lernen sollte. In Luxemburg oder Finnland ist das bereits Realität. Wie ist es bei uns in Deutschland?
Wenn Sie sich den internationalen Vergleich anschauen, dann haben wir im EU-Schnitt in der Sekundarstufe 1 60% der Schüler, die 2 oder mehr Fremdsprachen lernen. In Italien sind es sogar fast 100%. In Deutschland sind es gerade mal 40%, die 2 Fremdsprachen lernen. Also wir haben 60% der Schüler, die eben nur Englisch in der Regel lernen. Und das ist zu wenig, denke ich, wenn man dieses Ziel Muttersprache plus 2 Fremdsprachen in Europa ernst nimmt.
Woran liegt das? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich denke, es hat sich gerade in den letzten Jahren auch so ein starker Nützlichkeitsgedanke in Bildungssystemen durchgesetzt. Also man fragt immer mehr, was kann ich damit jetzt konkret tun, dem, was ich in der Schule lerne. Aber das ist oft kurzfristig gedacht. Der Gewinn, den ich aus einer Fremdsprache ziehe, der ist oft gar nicht so direkt in, sagen wir mal, Arbeitsmarktüberlegungen zu übersetzen, sondern der spielt sich oft auf einer ganz anderen Ebene ab. Denken Sie an die enorme kulturelle Bereicherung, die es darstellt, wenn ich eine Fremdsprache lerne, beispielsweise Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, das schließt mir einen ganz neuen Kulturraum auf und nebenbei natürlich auch den direkten Zugang zu mehreren 100 Millionen Menschen in den Fällen, die ich jetzt genannt habe als Beispiel. Und das ist schon eine enorme persönliche Bereicherung, die man in der Schule vielleicht noch gar nicht direkt vorhersehen kann, aber die auf jeden Fall kommen werden, wenn man dann den Menschen aus diesen Sprachräumen eben direkt begegnet.
Wie wollen Sie mit Ihrer Tagung, aber auch darüber hinaus, die Attraktivität von Fremdsprachen in der Schule, also neben dem Englischen, Fremdsprachen in der Schule erhöhen? Haben Sie da Rettungsstrategien parat?
Also in erster Linie wollen wir die Diskussion über dieses aus meiner Sicht sehr wichtige Thema anstoßen. Es gibt manchmal Entwicklungen, die sozusagen nebenbei auf administrativer Ebene passieren und dann doch ganz erhebliche Auswirkungen haben. Denken Sie an die Verpflichtung in der gymnasialen Oberstufe, eine zweite Fremdsprache auch weiterzuführen. Das ist in manchen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen, inzwischen gekippt worden. Also nach der 10. Klasse können die Gymnasialschüler dann die zweite Sprache abwählen. Und genau das passiert auch. Ja. Und ich denke, das ist tatsächlich eine sehr unglückliche Entwicklung, wenn wir dieses europäische Ziel der Muttersprache plus 2, also dieser griffigen Formel Muttersprache plus 2 erreichen wollen. Das bekommen wir natürlich nicht hin, wenn wir zulassen, dass Muttersprache plus 1 der Normalfall ist für viele.
Ein Plädoyer für Mehrsprachigkeit. Das war Jochen Plickert, Juniorprofessor für Didaktik der romanischen Sprachen an der Technischen Universität Dresden, an der in diesen Tagen eine Tagung zur Mehrsprachigkeit stattfindet. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank. Wiederhören.
Wenn man nicht nur Englisch, sondern auch Französisch in der Schule gelernt hätte, dann könnte man die aktuellen Proteste in Frankreich besser verstehen.
Campus und Karriere. International.
In Frankreich gehen nämlich die Lehrer auf die Barrikaden. Der französische Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hatte lange keinen Gegenwind, doch mit seinen Reformen bringt er immer mehr Lehrer, die Gewerkschaften und auch Eltern gegen sich auf. Derzeit treibt das neue Schulgesetz, das Ende März in der ersten Lesung von der Nationalversammlung beschlossen wurde, die Lehrer auf die Straßen. 35.000 waren es am vergangenen Samstag. Heute wird landesweit an vielen Schulen gestreikt. Susanne Krause über die Hintergründe.
Blanquer, dein Gesetz, nein danke. Dieser Slogan soll bei den heutigen Streiks und Kundgebungen im Land Stimmung machen. Dabei will Bildungsminister Jean-Michel Blanquer mit seinem Projekt eigentlich ein ehrgeiziges Motto umsetzen: die Schule des Vertrauens. Im Erziehungsbereich soll es mehr soziale Gerechtigkeit geben und deshalb sieht das neue Gesetz vor, die Schulpflicht auszudehnen. Der Besuch der Vorschule ab dem dritten Lebensjahr wird obligatorisch, um familiär bedingte Bildungsrückstände auszugleichen. Und in der Grundschule dann sollen alle gemeinsam einen guten Wissenssockel erwerben. Wir wollen allen Kindern lesen, schreiben, rechnen sowie den Respekt vor ihren Mitmenschen beibringen. So weit, so gut. Andere Teile des Gesetzes jedoch sorgen für Ärger. Artikel 1 schreibt dem Lehrpersonal ein, Zitat, beispielhaftes Auftreten vor. Die schwammige Formulierung könnte missbräuchlich ausgelegt werden, fürchtet mancher, seit eine Lehrerin, die kürzlich in den sozialen Medien Staatspräsident Macron kritisierte, von ihrem Vorgesetzten harsch zur Ordnung gerufen wurde. Der Artikel sorgt auch bei Teilnehmern der Pariser Kundgebung am vergangenen Samstag für viel Unmut. Was haben wir verbrochen, um die Forderung nach beispielhaftem Auftreten zu rechtfertigen? Will man jegliche Kritik mundtot machen? Wir Lehrer sind doch Profis, wir wissen, was wir sagen können und was nicht. Da wirkt der Artikel 1 wie ein autoritärer Vorstoß. Für Zündstoff sorgt vor allem eine Maßnahme im Gesetzesprojekt, die potenzielle Zusammenlegung von Vor-, Grund- und Mittelschulen im ländlichen Raum. Eine Vorstellung, die Jérôme Lambert von der größten Lehrergewerkschaft, der SNUIPP-FSU, entsetzt. Wir müssen feststellen, dass Staatspräsident Macron und Bildungsminister Blanquer dabei sind, die öffentliche Schule zu zerstören. Mit der Zusammenlegung von Bildungseinrichtungen wollen sie regelrechte Bildungsfabriken errichten. Bei einer Zusammenlegung verlieren die kleinen Vor- und Grundschulen ihren Direktor oder ihre Direktorin. Dabei sind die als Ansprechpartner auch für die Eltern im Alltag sehr wichtig. Ein rotes Tuch ist das Thema ebenso für manche Bürgermeister, die um ihre Dorfschule bangen. Verfügt diese maximal über 3 Klassen, kann das Ministerium dank des neuen Gesetzes auf eine Zusammenlegung mit einer Mittelschule im Umkreis drängen. Ein potenzielles Damoklesschwert für bis zu 20.000 Dorfschulen in Frankreich. Mancher Ortsvorsteher plant schon Widerstandsaktionen, berichtet Jacques Drouin. Drouin leitet das Rathaus von Flagy, einer 600-Einwohner-Gemeinde im Departement Seine-et-Marne, östlich von Paris gelegen. Und er ist der Chef der regionalen Sektion des Landbürgermeisterverbands. Flagy verfügt noch über mehrere Vorschulklassen. Die Kinder kommen zu Fuß in die Schule. Wenn die jedoch morgen umziehen müsste zur nächsten Mittelschule, bedeutet das eine halbe Stunde Schulbus für Dreijährige. Angesichts der massiven Kritik von Bürgermeistern, Lehrpersonal und Eltern hat Bildungsminister Blanquer versprochen, Schulen nur dann zusammenzulegen, wenn diesbezüglich breiter Konsens herrscht. Ihr Einverständnis werden Ortsvorsteher Drouin und seine Kollegen kaum geben. Vielerorts auf dem französischen Land ist die Schule die letzte öffentliche Einrichtung im Dorf.
Pi Peace is Power. Der Spruch stammt nicht von Mahatma Gandhi, auch nicht von Martin Luther King, sondern von der Flower Power Bewegung Ende der 1960er Jahre. Und er ist Titel einer Ausstellung mit Werken von Yoko Ono in Leipzig. Ein Thema gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Mein Name ist Thekla Jahn. Tschüss.